Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont
Programm
geht's weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Change.
Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit schaffen.
Organisationskultur.
Scrum Innovation. Kanban für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert.
Heute mit Florian Rustler, für den heute am 10. Mai ein ganz besonderer Tag ist. Denn heute erscheint sein Buch Werkzeuge für großartige Meetings. Und ja, was soll ich sagen? Wer sehnt sich nicht nach großartigen Meetings? Ein unglaublich wichtiges und zentrales Thema über alle Hierarchieebenen hinweg. Florian wird uns vorab schon ein paar wertvolle Tipps mitgeben. Aber wir sprechen auch über sein Leben in Taipeh, in Taiwan, wohin er vor einem Jahr ausgewandert ist. Florian ist Berater, Coach und Gründer. Habe ich was vergessen, Florian?
Vater auch,
Ehemann.
Ja. Richtig, ganz genau, ja.
Das war es erstmal, was man erwähnen kann? Oder habe ich
also
was
wenn du,
Wichtiges
wenn du
vergessen?
Berater, Gründer, Coach sagst, das spielt jetzt so gleich so ein bisschen auf die Rollen an, die wir beim Kunden haben, dann wäre wahrscheinlich noch Trainer und Facilitator, wären noch so zwei Begriffe, die da auch noch fallen würden.
Und was ich spannend finde, ist, du lebst in Taipeh.
Genau.
Und arbeitest aber auch in Deutschland und in Taipeh, oder? Mhm. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau,
und
ja.
Du hast ein Unternehmen gegründet, das seinen Sitz wo hat?
Also die Creafective GmbH, wir haben unseren Sitz in München.
Mhm.
Und ich habe jetzt kürzlich hier in Taipeh dann eine zweite Firma gegründet, eine lokale Rechtseinheit, wie man so schön sagt, die dann jetzt hier in Taipeh ist.
Mhm. Wie kam es dazu, dass du nun da lebst, außer dem Wetter? Ich vermute mal, es gab noch andere
ja,
Gründe.
Ja, also genau, ich habe vor 20 Jahren ein Jahr hier studiert. Mir hat das hier sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und man muss auch noch dazu sagen, also meine Frau kommt aus Taiwan. Die habe ich damals vor 20 Jahren auch hier kennengelernt. Und also es war immer mal die Überlegung, dass wir auch mal wieder in Asien leben, nachdem wir jetzt so die letzten 15 Jahre in München waren. Und es war dann, ja, letztes Jahr kann man sagen, eigentlich ein persönlicher Grund, dass ich, und das finden viele immer spannend, weil immer alle denken, dass meine Frau das vorangetrieben hat, dass wir hierher kommen. Es ging aber stärker von mir aus. Und ich habe einfach gesagt, jetzt nach fast 20 Jahren dann wieder in München, dass ich nochmal ein anderes Umfeld gerne hätte und mir einfach jetzt nicht vorstellen konnte, die nächsten 20 Jahre auch so weiter in München zu sein. Also ich wollte einfach was ein bisschen mehr Dynamik, bisschen mehr Energie hat, ohne dass ich jetzt meine Heimatstadt München dazu nahe treten will, aber ich wollte es einfach ein bisschen quirliger haben und dann das habe ich definitiv hier in Asien und konkret jetzt hier in Taipeh. Genau, und dann haben wir uns relativ spontan letztes Jahr entschlossen, hierher zu ziehen. Also so kam das.
Und wenn ich mir so angucke, was du so alles machst, dann hat es mit dem Energieschub geklappt, oder?
Ja, ja, also von dem Aspekt auf jeden Fall. Meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass, also ich, wie du ja schon angesprochen hast, ich arbeite einerseits noch mit den Kollegen in München und mit Kunden in Deutschland und andererseits baue ich jetzt eben parallel hier Creafective Asien stärker auf. Also wir hatten in der Vergangenheit ja auch immer schon Kunden, aber jetzt baue ich das halt stärker auf. Und ja, das ist schon so ein bisschen nochmal Aufbauarbeit, was ich dann jetzt hier habe. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die wahrgenommene Umtriebigkeit, weil halt am Anfang in so einer Startphase da immer ein bisschen, aus meiner Sicht, immer so ein bisschen Anschub einfach hilfreich ist, um das gut ins Laufen zu bekommen.
Und wie ist der Start gelaufen? Konntest du auf frühere Kontakte aufbauen oder?
Ja, also das ist ganz wichtig hier gewesen, dass wir schon ja über 10 Jahre zusammenarbeiten mit meistens westlichen Firmen in China und Taiwan haben und hatten. und ich da ein bisschen diese Kontakte nutzen konnte. Die wussten auch, also ich bin halt früher so das Modell gehabt, dass ich jedes Jahr für einige Wochen dann hier war, um eben hier mit Kunden zu arbeiten. Und jetzt ist es sozusagen halt das umgekehrte Modell. Also sobald Corona das wieder zulässt zumindest. Das umgekehrte Modell, dass ich halt jetzt meine Basis hier habe und dann eben vor allem im Sommer wäre der Plan, dann regelmäßig in Deutschland bin. Aber das heißt, ich konnte einfach schon ein bisschen die Kontakte, die wir eh schon hatten, jetzt nutzen. Und gleichzeitig ging es wirklich darum, jetzt hier einfach intensiv mit Firmen und Leuten ins Gespräch zu kommen. Und hier ist so die Strategie jetzt durchaus, weil das am einfachsten ist, in der Tat, dass ich mich an die westlichen Unternehmen halte, die hier sind. Mit denen kommt man einfacher in Kontakt. Und das ist auch die interessantere Kundengruppe für uns. Also von daher passt das eigentlich gerade ganz gut zusammen. Also es läuft an. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass das heißt halt am Anfang einfach viel, viel Kontakte herstellen und sich vorstellen und bekannt machen und dann später sozusagen ernten das Ganze. Mhm. Und ich bin ja jetzt dann seit 8 Monaten hier, also das läuft jetzt zum Glück ganz schön an und jetzt gehen die ersten Samen sozusagen gehen auf.
Und zu dem Samensehen, ja, zählt wahrscheinlich auch deine Buchschreibeaktivität, oder?
Ja, also grundsätzlich, wenn man es mal ganz allgemein betrachtet, ja, dann ist das Buchschreiben definitiv, hat das auch einen Marketing-Effekt und einen, man kann auch sagen, so einen Branding-Effekt, weil man natürlich damit also zumindest jetzt in den Themen, in denen ich unterwegs bin, ja dann auch eine gewisse Kompetenz dadurch zeigt, durch die Bücher und das für viele dann schon interessant ist und es einfach ein weiterer Kanal ist, um bekannter zu werden. Das hilft mir jetzt hier in Taipeh noch überschaubar, weil die meisten, also alle Bücher von mir sind auf Deutsch und einige davon jetzt auf Englisch und jetzt kommt das erste auch auf Chinesisch raus. Also das heißt, es ist aber noch so überschaubar, wie viel mir jetzt die deutschen Bücher nutzen, aber zumindestens jetzt auf Englisch kann ich was nutzen und wie gesagt, jetzt kommt das erste auf Chinesisch raus und dann kann ich davon vielleicht auch profitieren. Aber generell zu schreiben und zu veröffentlichen ist auch hier hilfreich. Also ich arbeite jetzt hier auch mit Magazinen zusammen, für die ich regelmäßig Artikel publiziere.
Ja, spannend. Und in deinem Buch, da geht es um Meetingkultur, kann man das so sagen? Kannst du den Titel nochmal wiederholen?
Ja, also das Buch heißt jetzt Werkzeuge für großartige Meetings und dann der Untertitel ist dann so von der Kunst, produktive Meetings zu halten.
Ja, also ich muss sagen, ich finde den Titel großartig. Großartige Meetings, also wer träumt da nicht von? Ja, da sind die herkömmlichen Meetings sehr weit entfernt und würde ich mal sagen. Ja.
Ja, und das war somit meine Motivation, warum dieses Buch jetzt und diese Richtung jetzt das fünfte Buch geworden ist, weil wir in unserer Arbeit mit Kunden das schon immer auch wahrnehmen, dass, und das muss ja nicht nur eine Arbeit mit Kunden sein, das merkt man generell, aber ich höre es relativ selten, dass Besprechungen als großartig erlebt werden, sondern im Gegenteil, ich bekomme das mit, meine Kollegen, aber auch, ich sag mal generell Mann, wenn man auch so in Medien liest oder auch in Social Media, dass für die meisten Organisationen Meetings eigentlich eher ein Pain sind, ne, ein Schmerz sind und viele Leute drüber jammern oder sich drüber aufregen oder zumindest unzufrieden sind damit. Und von daher, ja, also ich hoffe, dass das ein Thema ist. Ich nehme es auf jeden Fall so wahr und gleichzeitig in unserer Arbeit, also wir fokussieren also auf die Themen Innovation, auf die Themen agile Organisation, also Organisationen zu schaffen, die flexibel reagieren können. Und dann ist ja ein Teil auf dem Weg hin zu mehr Innovationen, auch zu mehr Agilität, ist ja dann immer auch mit stärker selbstorganisierten Teams zu arbeiten. Und da haben sich ja auch dann nochmal andere, sage ich mal, Praktiken bewährt, wie diese Teams arbeiten. Und da nehme ich auch viele Anleihen in dem Buch. Und wir nutzen die selber viel und benutzen die auch mit Kunden und wir erleben es dann in der Tat regelmäßiger, dass ich wirklich sagen würde, das war großartig, das war angenehm, das war toll und es war rausgekommen und so kam dann die Inspiration zu sagen, vielleicht kann ich ja mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Schmerz geringer wird und wir öfter mal hören, dass Leute rausgehen und zufrieden sind mit dem Meeting. Ja, das wäre so die Hoffnung dahinter, warum ich das geschrieben habe. Mhm.
Ja, auf jeden Fall ein gutes Werk für die ganze Menschheit, würde ich sagen.
Weil ich hoffe.
Ja, es reicht ja nicht einfach nur ein paar großartige Menschen zu versammeln für ein Meeting, damit es ein großartiges Meeting wird, oder?
Ja, ganz genau. Das ist ein zentraler Aspekt und ich glaube, das ist auch manchmal ein Grund, warum Menschen oft enttäuscht sind von Besprechungen, weil es eben genauso ist. Also es reicht nicht einfach nur, sage ich mal, clevere Leute in einen Raum zu bringen oder an einen Tisch zu bringen oder in einen virtuellen Raum zu bringen und dann zu hoffen, dass das schon gut werden wird. Das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn wir da clevere Leute zusammensitzen haben, aber alleine dieses Zusammenbringen sorgt auf keinen Fall dafür, dass da automatisch eine gute Besprechung dabei entsteht und dass da gute Ergebnisse rauskommen und dass überhaupt das passiert, was wir uns da vorstellen. Das ist so eine Grundannahme, auf die ich eben in dem Buch auch eingehe. Warum reicht es nicht und was passiert da eben oft, wenn man Menschen zusammenbringt und was braucht es denn sozusagen darüber hinaus, damit so eine Besprechung gut wird?
Und würdest du ein bisschen was davon verraten? Ja,
damit Besprechungen gut werden, also ich sag mal, ein zentraler Aspekt, was so ein Kernteil auch von dem Buch ist oder auf dem ich aufbaue, ist, dass es erstmal total hilfreich ist und wichtig ist, zu überlegen, was ist denn eigentlich der Zweck meines Meetings? Also was soll denn am Ende rauskommen? Mhm. Und was wir total oft sehen, ist, wenn irgendwie wenn eine Besprechung angerufen wird und das heißt dann irgendwie zum Beispiel Einkaufsprozess besprechen, ne, dann sagt mir das zwar das Thema, aber ich habe noch kein Verständnis dafür, was ist denn jetzt der Zweck von diesem Meeting und was soll da rauskommen? Und also geht's uns zum Beispiel darum, einfach Informationen auszutauschen, die unterschiedlichen Sichtweisen, wie der Einkaufsprozess jetzt abläuft? Geht es uns darum, einen Vorschlag zu entwickeln, wie wir den vielleicht verbessern würden? Oder geht es uns erstmal darum, herauszufinden, warum er vielleicht noch nicht gut läuft? Geht es uns darum, eine Entscheidung zu treffen? Also das heißt, das kann sehr viele unterschiedliche Ergebnisse geben, was wir wollen. Und deswegen ist so ein zentraler Aspekt, wirklich Besprechungen vom Zweck her zu denken und eben zu gucken, was ist denn das gewünschte Ergebnis von dieser Besprechung? Und auf dem aufbauend stelle ich ein sogenanntes Meeting Framework vor, das es also so vier verschiedene Arten erstmal von Meetings unterscheidet. Also die sogenannten taktischen Besprechungen, wo es einfach darum geht, Informationen zu synchronisieren, auszutauschen oder nächste Schritte festzulegen. Dann gibt es so die kollaborativen Meetings, wo es eben darum geht, gemeinsam eine Lösung für etwas zu entwickeln oder auch gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Dann gibt es so die zwischenmenschlichen Meetings, da geht es dann eher um die Teamhygiene des Feedback geben, also den Austausch untereinander, aber nicht auf inhaltlicher Art, sondern so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und dann gibt es noch so die Lern- und Verbesserungsbesprechungen, wie ich das nenne, wo es entweder darum gehen kann, wie können wir uns gemeinsam verbessern oder eben wir wollen unseren Horizont erweitern, wir wollen voneinander lernen oder wir wollen überhaupt dazulernen. Und das sind dann aufgemacht einfach vier unterschiedliche Arten, erstmal grob vier unterschiedliche Kategorien von Besprechungen, die jeweils eben ihren eigenen Zweck haben, was am Ende dabei rauskommen soll. Ja, und wenn ich jetzt nochmal, wenn ich dieses Thema habe, Einkaufsprozess besprechen, dann wäre da im Moment noch alles vier denkbar. wenn ich erstmal nur das Thema nenne. Mhm. Und was auf jeden Fall dann hilft, ist eben zu sagen, okay, was ist denn der Zweck, was soll rauskommen? Und von dort an überlege ich mir dann, okay, und was wäre jetzt ein hilfreiches Vorgehen, um dahin zu kommen? Und das ist jetzt mal so ein nächster Punkt. Also es ist im seltensten Falle, ist es eine, sage ich mal, eine unstrukturierte Diskussion, die zweckdienlich ist. Sondern meistens ist es eben in irgendeiner Form ein geartetes Format, das uns da besser hilft, ne, um zu dem Zweck hinzukommen. Und das ist mal so ein zweiter wichtiger Aspekt, dass ich immer klar werden über den Zweck, dann gucke ich so, und was wäre jetzt da ein sinnvolles Format, um dahin zu kommen? Ja, und dann gibt's noch weitere, so ein paar weitere grundlegende Dinge, wie dass es sinnvoll sein kann in den meisten Besprechungen, dass es bestimmte Rollen gibt in Besprechungen, die von einzelnen Leuten gefüllt werden, neben dem, ich bin inhaltlicher Teilnehmer, und dass es einfach so ein paar grundlegende Prinzipien gibt, die sozusagen für alle Besprechungen gelten und wenn man sich an die hält, auch schon mal viel gewonnen ist.
Mhm. Läuft das ein bisschen drauf raus, dass du in der Vorbereitung schon mehr Energie reinsteckst als bei herkömmlichen, sag ich mal, Meetings, indem du dir ziemlich genau überlegst, was will ich eigentlich haben, wer soll was, welche Rolle übernehmen und dass da einfach Energie reingeht?
Ich sag mal, es ist zumindest mehr Vorbereitung für ein gutes Meeting notwendig, als einfach ein Thema per Einladung rumzuschicken und dann einfach hoffen, dass alle Leute kommen. Also wird schon so gefragt, ja, da braucht es ein bisschen Vorbereitung. Ich sage mal, wenn es so ein paar grundlegende Prinzipien, wenn es da so eine gewisse, irgendwann eine gewisse Kultur oder eine gewisse Gewohnheit gibt, dann ist das sowieso drin. Also dann müssen wir das nicht jedes Mal irgendwie groß erklären oder vorbereiten. Ja. Es kann, sag ich mal, auch bestimmte Besprechungsarten geben, wenn ich jetzt auch so bei uns an Crew Effective denke, wo wir immer einem ähnlichen Schema dann folgen für einen bestimmten Zweck. Und dann hält sich die Vorbereitung relativ in Grenzen, aber es kann natürlich Themen geben, wenn ich jetzt gerade so an diese kollaborativen Meetings denke, also wenn es darum geht, dass wir gemeinsam Lösungen oder Lösungsvorschläge auf eine Fragestellung entwickeln müssen, wo wir im Moment eben noch nicht wissen, wie wir sie lösen, dann kann es natürlich sein, dass es da im Vorfeld deutlich mehr Vorbereitung braucht, damit das gut funktionieren kann. Also es ist so ein bisschen abhängig von welcher Kategorie sprechen wir sozusagen.
Ja, ich denke, idealerweise kommt dann eine gewisse Routine auf mit der Zeit, wenn man das öfter praktiziert.
Ja, also auf jeden Fall ist das sicherlich, je nachdem, wo sag ich mal, der Schmerz liegt bei den Meetings, aber ist das immer ein bisschen anders, aber auch da wird es dann irgendwann gewisse Gewohnheiten und, sag ich mal, Effizienzen geben und dann ist es weniger aufwendig.
Ich finde das toll, dass du das so strukturierst und dadurch so einen klaren Blick aufmachst. Alleine dieses Framework, ja, diese Unterscheidung in unterschiedliche Meeting-Typen bringt schon eine gewisse Klarheit, ja, warum manche Meetings sich so ewig ziehen, vielleicht weil das Thema nicht klar abgegrenzt war. Ja.
Ja. Und, da muss ich natürlich auch dazu sagen, ganz ehrlich, für manche Leute ist das natürlich, sage ich mal, ein bisschen abturnend, weil sie es gerne einfach drauf los und weniger strukturiert hätten. Also auch gerade so dieser Aspekt, dass wir einerseits am Thema arbeiten, das kann man zum Beispiel ganz häufig beobachten in Besprechungen, dass wir einerseits am Thema arbeiten und dann plötzlich 5 Minuten in irgendeine Art Smalltalk abgleiten, weil irgendein Stichwort gefallen ist, gerade in der Besprechung, und dann haben wir uns plötzlich 5 Minuten über was anderes unterhalten. Und der Ansatz jetzt hier, auch den ich im Buch verfolge, wäre, es ist ja überhaupt nicht schlecht, wenn wir diesen Smalltalk machen und das über irgendwas anderes reden und das Persönliche mit reinbringen. Der Ansatz hier wäre allerdings zu sagen, lass es uns doch bitte klar benennen und lass es uns im Idealfall voneinander trennen. Also das kann dann eben bedeuten, dass wir sagen, bevor wir anfangen, sofort inhaltlich an unserem eigentlichen Thema zu arbeiten, kann es ja super sein, wenn wir die ersten 5 Minuten damit verbringen, uns einfach mal so auszutauschen und über alles Mögliche zu reden und dann aber auch klar sind zu sagen, so, und jetzt gehen wir inhaltlich rein und folgen einem Ziel und einer gewissen Struktur und werden dann eben nicht abgleiten in ein irgendwas Geplänkel, das durch ein Stichwort, das jemand gesagt hat, ausgelöst wurde. Mhm. Und das ist dann anders und ja, für manche, das habe ich schon erlebt, auch bei Kunden, das ist dann für manche Leute auch nicht ganz einfach, wenn wir dann in so einem Meeting eine Rolle, die ich in dem Buch auch vorschlage, die man immer haben sollte, also so die Rolle des Facilitators, der so den Prozess hält, und diese Rolle würde ja dann in dem Fall idealerweise einschreiten und sagen, so, das machen wir später, aber das ist jetzt nicht Teil dieses Meetings.
Mhm. Ja, klingt super, ja, weil gerade solche Smalltalks, so spannend sie für die sind, die dran beteiligt sind, die gerade nichts dazu sagen können, die langweilen sich einfach. Für die wäre das toll, wenn dann einer sagt, okay, wir wollen den Smalltalk jetzt nicht hier killen für immer, aber vielleicht ein andermal, ja, damit wir hier zu Potte kommen, ja.
Ich persönlich kannte das immer, es war so ein, wie du sagst, so ein, für mich so ein bisschen, es war jetzt irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? Also genau. Ich konnte mich einerseits, was ich ja auch gerne möchte, dass ich mich mit Leuten einfach so völlig unstrukturiert über irgendein persönliches Thema unterhalten kann, das ist ja das eine, was ich will, und ich will aber auch inhaltlich arbeiten. Und wenn es sozusagen einfach immer so ineinander verschwimmt und auch nicht klar ist, wann machen wir denn jetzt eigentlich was, dann bin ich bei beiden unzufrieden, ne? Also dann kommen wir inhaltlich irgendwie nicht weiter, und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wir nicht so wirklich auf der persönlichen Ebene miteinander reden können, weil wir ja doch irgendwie inhaltlich arbeiten wollen. Und genau. diese Suppe aufzulösen, ne? Und zu sagen, also lasst uns, wenn wir inhaltlich arbeiten, wirklich konzentriert inhaltlich arbeiten, und lasst uns wirklich, und das ist aber dann auch wichtig, lasst uns aber auch wirklich Zeit dafür einplanen und auch als, vielleicht auch als Teil der Besprechung haben, wo wir uns persönlich begegnen können und über alles Mögliche sprechen können.
Mhm. Ja, oder einfach danach noch eine halbe Stunde für die noch Lust haben, oder?
Ja, ja, ganz genau.
Also das klingt sehr vielversprechend für mich. Ja. Und wie gesagt, sehr strukturiert, wie du da rangehst, das bringt gleich Klarheit mit sich. Ja. Mhm. Ist vielleicht ein Erfolgsfaktor, auch für dein persönliches Arbeiten, die Dinge zu strukturieren und gut zu sortieren?
Für mich ja. Wiederum, es ist so zweischneidig. Also manchen erscheint das dann teilweise als zu strukturiert. Das ist zum Beispiel auch, also auch hier so in einem Buch sind so gewisse Meeting-Formate, die ich vorstelle, die wirklich sehr strukturiert sind. Und wenn wir da zum Beispiel mit Kunden auch Trainings dazu geben oder da coachen, dann kriegen wir auch die Rückmeldung, also das ist mir fast zu strukturiert, weil es halt wirklich einer ganz klaren Struktur folgt. Mhm. Das ist auch so eine Sache, wo man sich teilweise wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen muss. Das ist das eine. Und das andere, was ich aber in dem Buch auch ganz klar sage, ist, also ich stelle ja, das Buch heißt ja Werkzeuge für großartige Meetings. Mhm. Ich sage ja, es gibt diese vier Arten von Besprechungen. Mhm. Und dann gibt es eben für jede Kategorie Werkzeuge, die uns helfen können. Es geht aber gar nicht in erster Linie darum, dass wir uns dann an einem Werkzeug festhalten, sondern viel wichtiger ist eigentlich, wir kommen von einem klaren Zweck und es gibt so gewisse Grundprinzipien, die dahinter stehen. Und dann bin ich auch immer der Erste, der sagt, und dann passt das Werkzeug so für euch an, wie es für euch Sinn macht. Also es geht dann nicht darum zu sagen, wir müssen uns dann da irgendwie sklavisch an dieses Vorgehen halten. Ich denke, das hat am Anfang sicherlich Mehrwert und es macht mal Sinn, so nach den Spielregeln zu spielen und um sie dann zu verändern. Und da muss dann halt jeder so seinen Grad der Struktur finden oder auch vielleicht auch jede Gruppe oder jedes Unternehmen so den Grad der Struktur finden, die, ja, die angemessen ist oder die halt auch gangbar ist, sage ich mal. In dem Ganzen.
Ja, das Gefühl habe ich auch, weil das hat ja viel auch mit der Unternehmenskultur zu tun. Ja, wie sind die Umgangsformen überhaupt im Unternehmen? Für manche könnte ich mir vorstellen, klingt das sehr, sehr harsch, ja, sehr hart auch.
Ne? Ja, also das hatte ich auch zufälligerweise gestern gerade wieder, wo ich einen sehr langen und intensiven Workshop-Prozess, also wo hatten wir den sechsten Termin, wo ich moderiert habe, und es ging dann gestern darum, also es war ein sehr potenziell konfliktträchtiges Thema und auch mit vielen schwierigen Emotionen verbunden. Und es ging dann eben darum, dass wir da jetzt als Gruppe eine Entscheidung treffen und dann ein grundlegendes Commitment bekommen. Und ich bin da dann, habe mir also vorher das Mandat geholt, dass ich das mit einem bestimmten Vorgehen machen kann, und habe das auch schon eingeleitet, dass das sehr strukturiert sein wird und dass ich manchmal möglicherweise Leute unterbrechen werde dabei. Mhm. Und gleichzeitig kam dann aber die Rückmeldung, dass das wahnsinnig geholfen hat, dann mit dieser Struktur vorzugehen, und weil sie auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass jeder gehört wurde und dass sich jeder einbringen konnte und andererseits aber auch ganz klaren Rahmen vorgegeben hat, wann was keine Rolle spielt jetzt im Moment oder was später daran kommt. Also Beispiel hier, wir haben, das ist auch ein Werkzeug, das wir im Buch, was ich im Buch vorstelle, das ist die Konsententscheidung. Also nicht Konsens mit S, sondern mit T, Konsent, die Konsententscheidung. Mhm. Und eine Sache zum Beispiel, was man dabei ganz klar voneinander trennt, wenn wir einen Vorschlag haben, über den entschieden werden soll, dass man ganz klar voneinander trennt, habe ich eine inhaltliche Verständnisfrage dazu und ich habe bereits eine Reaktion, wie ich das finde. Mhm. Und das fällt, ist mir auch gestern wieder aufgefallen, das fällt vielen Leuten schwer, eine reine Verständnisfrage zu stellen, sondern es kommt dann oft immer gleich eine Reaktion mit rein. Oder es wird eine Frage so formuliert, dass eine Reaktion als Frage formuliert wird. Also solche Sachen. Und in dem Fall war es dann eben so, dass die Struktur das unterbunden hat. Ne? Dass wir gesagt haben, also ist es jetzt eine Frage, dann stell sie. Und wenn es eine Reaktion ist, dann warte bitte bis später.
Mhm. Ja, da gehört aber auch Fingerspitzengefühl dazu, oder? Dass so zu stellen oder so zu reglementieren, dass das nicht als zu einschränkend empfunden wird.
Ja, oder? Da gehört ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu, das ist das eine, und das andere, und das haben wir auch, das habe ich auch im Buch beschrieben, es gehört halt auch dazu, dass es explizit eine Rolle gibt, also in dem Fall den Facilitator, der das darf und soll und der diesen Prozess hält und dessen Mandat es sozusagen auch ist, genau das zu tun.
Mhm. Damit das nicht muss, persönlich genommen wird.
Genau. Also dass klar ist, der will mir jetzt nicht persönlich an Karren fahren, sondern dessen oder deren Rolle ist es ja jetzt, diesen Prozess zu halten. Mhm. Und dass das ein explizit verstanden und akzeptiertes Vorgehen ist, das heißt nicht, dass diese Facilitator-Rolle immer von einer externen Person oder einer teamexternen Person gefüllt werden muss. Also wir haben das zum Beispiel durchaus so, dass eine Person, die auch inhaltlich teilnimmt, gleichzeitig die Facilitator-Rolle hat und dann eben aber auch klar macht, aus welcher Rolle er oder sie jetzt gerade spricht. Das geht schon auch, aber dass es überhaupt diese Rolle gibt und dass wir einen Facilitator haben, der sich darum kümmert, den Prozess zu halten. Mhm. Und das ist wiederum aus meiner Erfahrung, das ist jetzt nicht völlig unbekannt, aber es ist aus meiner Erfahrung jetzt auch mit Kunden auf keinen Fall die Regel, dass sozusagen Meetings immer mit einer klaren Facilitator-Rolle versehen sind. Mhm. Sondern oft ist es halt irgendwie der oder die Chefin, ne, die das dann halt irgendwie noch mitmacht, oder es ist irgendwie einfach unklar. Und es ist dann halt einfach wieder eine unstrukturierte Diskussion. Und es ist nicht klar, wer hält denn den Prozess.
Dieses Denken, dass man so über sich reflektiert, was tue ich denn jetzt eigentlich und warum sage ich das jetzt eigentlich? Möchte ich einfach mehr darüber wissen oder habe ich ein Stichwort gehört, das mich triggert und das kann ich überhaupt auf keinen Fall durchgehen lassen? Das muss bedarf auch der Übung, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Also das gehört sicherlich auch dazu. Auch das wiederum, was ich auch im Buch so ein bisschen drauf eingehe. Also es gibt so ein paar Prinzipien, die wir uns erstmal bewusst machen wollen. Und da gehört sicherlich auch dazu, mich ganz bewusst auch zu hinterfragen, was passiert jetzt hier mit mir gerade und warum triggert mich das und was soll jetzt so meine nächste Reaktion sein oder warum möchte ich die jetzt gerne äußern? Das ist das eine. Und das andere, was natürlich auch, also was ein eigenes, sage ich mal, Werkzeug ist, was aber auch etwas ist, was man regelmäßig auf das Thema Besprechungen an sich anwenden kann. Das ist ja so die, also hier eine sogenannte Retrospektive, ne, wo wir über den Prozess an sich sprechen. Also dass wir nicht sprechen, wie war denn das jetzt inhaltlich, sondern wie war denn das jetzt auf der Ebene der Zusammenarbeit und wie hat denn der Prozess an sich funktioniert und was gibt es denn da, was wir sozusagen beibehalten wollen und was wir in Zukunft verändern wollen. Also so, dass wir dann auch als Team und eben idealerweise als Organisation davon lernen können und uns da und uns verbessern können und eben eine andere Meetingkultur auch entwickeln können. Mhm. Und das ist sicherlich auch was nicht von heute auf morgen sich verändert. Also ich sage auch immer, Kultur ist ja immer sozusagen die Art und Weise, wie Dinge gemacht werden. Und das ist halt einfach was so der Standard und die Gewohnheit ist. Aber man kann da, gibt so den, ich habe mal irgendwo gelesen, also auf Englisch hieß es dann, you change an organization one meeting at a time. Ne, mit kleinen Schritten und dass aber in der Tat das Thema Besprechung ein wichtiges ist, also dass viel in solchen, weil ja in Organisationen einfach das Thema Kommunikation der Beteiligten ganz wichtig ist, also dass einfach viel in Besprechungen passiert und dass es eben auch schrittweise passieren kann und dass wir da eben Stück für Stück Veränderungen einführen und neue Dinge ausprobieren und hinzufügen können.
Ja, ich finde, das wird ganz deutlich, dass das ein Rieseneinschnitt in die Kultur des ganzen Unternehmens sein kann, solche Meetings abzuhalten. Ja. Es generiert auch Vertrauen, wenn man sich wirklich dran hält, das Vertrauen, dass mein Anliegen, auch wenn es jetzt gerade nicht passt, in einem anderen Meeting vielleicht zu Hause ist und da aufgegriffen werden kann, ja, dass ich gehört werde und meinen Platz finde. Also das ist doch sehr, sehr positiv. Ja. Gleichzeitig kann ich aus einem Meeting rausgehen mit dem Gefühl, ach, wir haben was geschafft, wir haben was geleistet und ich musste mir jetzt nicht stundenlang das Gejammer von der Verkaufsabteilung anhören oder vom Vertrieb. Ja,
ja, genau. Also idealerweise, also das kommt für mich mit in die, deswegen ist es auch der Untertitel so mit in die Definition eines großartigen Meetings, also dass es so empfunden wird, es ist sinnvoll gewesen, es ist produktiv gewesen und es hat auch auf der zwischenmenschlichen Ebene Freude bereitet oder zumindest keinen Stress verursacht,
sagen wir mal so. Schon viel gewonnen, ja. Gerade jetzt, wenn man an Corona denkt, wo wir uns die Meetings hier aus den Ohren kommen. Die virtuellen Meetings und da sitzt man dann Stunde um Stunde nur am Rechner und extrem erschöpfend, ne?
Das ist interessant. Also da haben wir kürzlich als im Kollegenkreis dazu auch erst gesprochen, dass das jetzt ein ganz interessanter Effekt ist durch diese virtuellen Meetings, dass viele Organisationen da völlig ohne Pausen planen und also manche wirklich sagen, kürzlich hat ein Kunde gesagt, ja, wir sind eigentlich wie so biologische Roboter. Also man hat einen Kalender, der ist von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends und der kann dann nach Belieben zugekleistert werden mit einstündigen Meetingblöcken ohne Mittagspause. Also ich habe ihn deswegen angesprochen, weil es war 2 und er ist dann kauend mit einem Apfel essend mit mir in den Call gegangen und ich habe ihn gefragt, Nachmittagssnack? Und dann meinte er so, nee, Mittagessen. Und so sind wir dann da drauf gekommen, dass das, das ist ein ganz banaler Faktor, aber das scheint jetzt gerade in dem virtuellen Kontext so dieses Bewusstsein, in wie vielen Meetings und wie viele Meetings hintereinander, in welcher Taktung ohne Pause stattfinden, hat natürlich auch einen wahnsinnigen Effekt drauf. Und wenn viele Menschen, wenn deren Tag im Moment, und anscheinend sind es zumindest die Ansprechpartner, mit denen ich zu tun habe, also bei denen ist es so, dass der Großteil des Tages aus hintereinander geketteten Online-Meetings besteht. Und dass die teilweise nicht mehr Zeit für eine Mittagspause haben, weil die einfach im Kalender zugekleistert werden mit Meeting-Terminen. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen verschärft zu dem persönlichen Vor-Ort-Sein, weil es dann zumindest irgendwie sowas wie Mittagspausen gab, wo die Leute dann essen gegangen sind. Und jetzt ist es zumindest in einigen Organisationen so, dass die im Kalender, wenn sie nicht geblockt sind, auch als Meetingzeit betrachtet werden, dass sie zur Verfügung stehen zumindest.
Ja, Ich glaube, wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Aber wir haben
Die Zeit geht schnell.
Die Zeit vergeht schnell, ja. Aber wir haben, glaube ich, auch viele ganz wesentliche Punkte berührt. Aus meiner Sicht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich überlege auch gerade mal.
Du bist auch ein gelber Rabe, Florian.
Ja, richtig.
Darf ich dich mal fragen, was dich zu den gelben Raben treibt?
Ja, also es gab eigentlich zwei Beweggründe. Der eine war ein persönlicher, dass ich die Stephanie, eine so der Mitinitiatoren der gelben Raben, über gemeinsame Projekte einfach kenne und schätzen gelernt habe und die Zusammenarbeit immer sehr, sehr gut und sehr angenehm empfand. Die hat mich ganz konkret einfach drauf angesprochen. Also das war nochmal der eine Aspekt, wo ich schon so wusste, okay, wenn sie was macht, dann wird es meistens gut. Das war schon mal so ein erster Teil. Und das andere, was natürlich dann an dem Modell an sich wirklich reizvoll ist, dass man eine größere Gruppe an Leuten hat, die einerseits auf gemeinsame Ziele hinarbeiten und andererseits da auch eine gewisse Flexibilität gibt, wer sich wo wie einbringt und wie intensiv einbringt. Aber ich sehe einfach das Potenzial, mit unterschiedlichen, aber gleichzeitig gleichgesinnten Leuten mehr an Mehrwert auch für Kunden bringen zu können und auch an Formaten bringen zu können, als wir das in unseren Einzelunternehmungen oder als Einzelpersonen könnten. Das sind für mich so zwei Aspekte, die das für mich sehr attraktiv machen. Deswegen bin ja ich mit dabei und mein Kollege Jens ist ja jetzt auch noch mit dabei.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
Wunderbar.
Let's rock it.
Sehr gut.
Ja. Und dann
danke
ich dir für deine
Danke ich
Zeit.
Dir. Genau. Und,
ja, ich werde das Buch nochmal verlinken. Ihr
Alles
könnt
klar.
das dann in allen Buchhandlungen bestellen.
Ich gehe davon aus.
Dann geht's bergauf mit der Meeting.
Sehr schön.
Ja, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja, danke.
Und ich
dir einen schönen Nachmittag.
Ja, und wenn es Ihnen auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, einen Daumen hoch oder einen Kommentar, damit wir ins Gespräch kommen. Bis dahin.